Ja, was denn nun? Wie viel Glaubenstheorie braucht unser Leben? Und wie viel Glaubenspraxis ist nötig, dass die Theorie überhaupt dem Begriff Glaube wert ist? Vor 500 Jahren war die Sache einfach. Katja, da wären wir Protestanten in die Reformationskirche gegangen, hätten uns über Römer 2 und 3 gefreut und haben die Katholiken in die St. Elisabeth-Kirche geschickt und die haben fleißig Jakobus 2 traktiert. So einfach geht das nicht. Damals schon nicht, heute nicht, weder in den beiden Kirchen, geschweige denn in unserer Kreuzkirche. Schade, dass die Bibel so kompliziert ist. Wirklich? Schön, dass sie nicht weltfremd ist. Schön, dass sie mehr als nur eine Facette zu existenziellen Fragen unseres Lebens und Glaubens kennt. Aber ja, man muss schon wach sein, wenn wir mit Gott unterwegs sind und nicht nur Schema F traktieren. Wer sich mit Schema F zufrieden gibt, der könnte schon mal mit einem Bombengürtel sich in die Luft sprengen. Wenn Gott das verspricht, dass man im Paradies landet, tut er übrigens gar nicht. Nicht mal im Koran. Glaube und seine Werke. Zwei Seiten einer Medaille. Welche guckst du dir lieber an? Kennst du die Rückseite auch? Je nachdem. 2017 ist das Jahr des Reformationsjubiläums. Vorgestern noch abends in der Unionskirche in Itzstein gesessen. Toller, interessanter Abend mit so einem Kirchengeschichtler, der mal wieder aufrollte, die Differenzierung, wie das denn ist, ob man nun fest annehmen muss, dass Christus in Brot und Wein beim Abendmahl gegenwärtig ist, in der Materie, oder nur zeichenhaft. Und ich fand das toll, wie der Referent, Professor der Kirchengeschichte in Wittenberg, früher Bischof von Sachsen, Noack, dann den katholischen Weihbischof anschaut und sagte, die Frage, die wir vor 200 Jahren zwischen Lutheranern und Reformierten erörtert haben, die stellen wir heute ja wieder, nur zwischen Protestanten und Katholiken. Wie viel Union verträgt die Kirche, war da die Frage. Unsere Frage einfach, wie verhalten sich Theorie und Praxis unseres Glaubens? Und ich glaube, wenn wir den Schlüssel finden, das ist nicht einfach, haben wir ganz viele Packenden für unser persönliches Leben, für unser gemeindliches Leben und auch für unser ökumenisches Miteinander. 2017, das Reformationsjubiläum. Und nicht nur Martin Luther und die anderen Reformatoren, auch die Hauptakzente ihrer Lehre werden in diesen Monaten immer wieder in den Fokus genommen. Von allen Konfessionen übrigens, das ist keine rein innerevangelische Sache. Nicht nur die Lutheraner, die Reformierten, die Unierten, wir Freikirchler, sogar die Katholiken denken darüber nach, welche wichtigen Auswirkungen die Gedanken von damals für den christlichen Glauben heute haben. Etwas, das dann fast immer zuerst genannt wird, fast klischeehaft, glaubensmühlenartig, Glaube und Gnade sind Geschenke Gottes. Der Mensch kann sie sich nicht verdienen, nur annehmen. Aber ist das wirklich schon alles? Hören wir uns mal den Predigtext für heute an, auch Perikope. Matthäus 7, 24 bis 27. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Matthäus 7, 24 bis 27. Da sagt Jesus, wer nun auf das hört, was ich gesagt habe, und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Gäste, liebe Gemeinde, direkt vor den Sommerferien hatte ich eine ACK-Studientagung zu leiten, zum Teil durchzuführen, aber war auch sehr interessierter Teilnehmer. Und nach dem Referat gibt es immer so eine Ausspracherunde, so Rückfragen. Und das Dollste kommt meistens abends beim Gläschen Wein, wenn einem so die Dinge nachgegangen sind und man sich manche Dinge zu sagen wagt, die man so im offiziellen Rahmen noch nicht ausspricht. Und so war es auch an dieser Tagung im Beinhaus zu Limburg, also da, wo sonst die Schädel so in der Wand stecken, wurde diniert. Unser Vorsitzender fragte, gibt's Rippchen? Das war so die erste Provokation im Beinhaus. Und dann ging es fröhlich weiter zwischen Katholiken und Protestanten über das Verhältnis von Glaube und Werk und von Orthodoxen, die sagten, was habt ihr denn für Probleme? Das war alles ein Mysterium des Glaubens. Und so armen Freikirchlern wie den Methodisten, den Mennoniten und mir, die immer so zwischen den Stühlen sitzen. Und dann entbrannte ein Gespräch, das hatte es in sich, aber sehr humorvoll auch in sich, und das war das Schöne. Umgekehrt nämlich unter der Fragestellung, ob es denn einem Menschen vorzuwerfen wäre, wenn er nun einmal nicht glauben kann. Es fährt mal von hinten auf Zäumen. Was ist denn mit unseren Liebsten aus Familien, Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen, die scheinbar bewusst oder unbewusst auf der Leitung stehen und nicht wollen? Wie ist das denn zu bewerten? Ob wir uns denn glauben, denn irgendwie selbst verschaffen können, das nicht doch nötig ist. Ob er denn nicht eigentlich auf der anderen Seite doch nur ein Geschenk ist. Gar nicht so einfach, diese Fragen. Vor 500 Jahren nicht und heute immer noch nicht. Und so haben wir abends sehr lange darüber gesprochen. Es wurden so ziemlich alle Seiten des Problems kirchengeschichtlich aktuell durchleuchtet und Bibelstellen exegesiert und miteinander ins Gespräch geworfen. Man wunderte sich, welche Koalitionen sich auf einmal bildeten, von denen man das nie erwartet hätte, wirklich mit allen Winkeln Spotlights auf die Bibel und auf die Tradition und was nicht auch immer geworfen. Und dann waren Sätze zu hören, die kennt man auch unter Nicht-Theologen. Ein paar Zitate. Wie oft hat man das schon gehört? Ich kann nicht glauben. Oder ich kann mit diesem Kram, den Sie in den Kirchen predigen, wenig anfangen. Oder bestimmt gibt es eine höhere Macht, aber ob die nur in den Kirchen zu finden ist? Schnell warf aber jemand ein, ob solche Leute heute vielleicht gar nicht mehr so sehr darüber reden, ob wir da nicht schon sehr vergangenheitsorientiert wären, ob wir heute nicht viel mehr von ihrem Leben ablesen müssten, dass wir es mit unseren Augen sehen und mit unserem Herzen mehr spüren müssten, wes Geistes Kind jemand ist. So kann doch keiner sein, der an Gott glaubt, ist dann vielleicht unsere Beobachtung. So verhält sich doch kein wirklicher Christ. Eine andere Feststellung. Die Frage bleibt, ist einer denn verantwortlich dafür, wenn er keinen Vater im Himmel kennt? Und dürfen wir einem Menschen irgendwie vorhalten, wenn er nicht glauben kann? Würden wir damit nicht eigentlich sagen, du bist schuld daran, dass Gott dir keinen Glauben schenken kann? Herzlich willkommen, nimm Platz. Du bist schuld daran, dass Gott dir keinen Glauben schenkt? Widersinnige Frage, Moment. Die reformierten Calvinisten kommen von der Prädestination her. Das hat Gott immer schon gewusst und was er immer schon wusste, hat er auch immer schon gewollt. Moment. Ist solches Reden nicht völlig widersinnig und unlogisch? Wie kann denn einer verschulden, nicht beschenkt zu werden? Und was wäre das für ein Geschenk, wenn ich es mir doch irgendwie verdienen müsste? Schwierig. Paulus, Jakobus. Oh, ich hätte die so gerne beim Glas Wein mal zusammen erlebt. Hier hat sich, wen wundert's, das Gespräch unter Theologen auf der Studientagung dann auch endgültig festgebissen. Dass wir beim Glauben immer zuerst an etwas Geistiges denken, fiel dann jemandem auf. Und auf einmal ging es weiter. Wir stellen uns doch, wenn wir an Glauben denken, in allererster Linie etwas vor, was in unserem Kopf geschieht oder in unserem Herzen, in unserer Seele. Wenn wir etwa sagen, ich glaube an Gott, dann meinen wir, ich gehe davon aus, dass es ein höheres Wesen gibt, das über uns wohnt. Und weil ich glaube, was in der Bibel steht, nenne ich dieses Wesen Gott und er ist dreieinig, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Anders ausgedrückt, wir sagen dann, ich kann das mit meinem Verstand annehmen, in meinem Kopf denken, dass es einen Gott gibt, den ich zwar nicht sehe, der aber doch da ist. Immer geht es uns dann um so einen inneren Prozess sozusagen. Und das ist kein evangelisch-katholisches Problem, das ist immer so. Ist der Glaube so etwas, ein innerer Prozess? Besser, präziser gefragt, ist er nur so etwas? So kam man schließlich der Sache auf die Spur. Die Gesprächsrunde entdeckte die andere Seite des Glaubens, die man sonst immer so abfällig vom Tisch gewischt hatte, weil das doch so primitiv ist. Seltsam genug, heute oft wenig beachtet. Ich will sie ganz bewusst die praktische Seite des Glaubens nennen. Den Glauben der Tat. Und, als hätte es so sein sollen, komme ich aus dem Urlaub zurück und das Erste, was ich mache, um mich auf diesen Gottesdienst vorzubereiten, ist das Gleichnis Jesu für diesen Sonntag zu lesen. Wie das passt! Jesus sprach, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Von diesem Wort her gesehen hat unser Reden und Denken vom Glauben nur als geistiger Vorgang von vornherein verloren. Nein, hier gibt es für Christen eine ganz klare Auskunft, worum es geht. Da sind eben nicht in erster Linie irgendwelche Geheimnisse, um Gottes Person zu lüften. Hier sind nicht professionelle Gläubige, Theologen, Geistliche gefragt, sondern du und ich sind hier gefragt, wie wir uns dazu stellen, nicht irgendwelche Rätsel zu enthüllen um Gottes Person. Und wenn wir sie nicht lösen können, na, dann müssen wir sie halt einfach glauben. Wenn ihr so ihr Lehrerinnen und Lehrer vor die Schüler ab morgen tretet, das geht so nicht. Und so dürfen wir Christen auch nicht vor die Menschen treten. Das ist keine höhere Weisheit, sondern das ist ganz praktisch. Jesus Christus gibt eine ganz deutliche Weisung, wie die Leute in seiner Nachfolge leben sollen und können. Beispiele? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Taucht das Wort Glaube gar nicht auf. Tu wohl denen, die dich hassen. Glaube? Nö. Tat? Ja. Und was für eine. Sei gütig selbst deinen Feinden gegenüber. Ich finde immer noch kein Glaubenswort. Füge keinem ein Leid zu. Erstrebe nicht und vergreife dich nicht am Eigentum von anderen. Das ist praktisch, ganz praktisch. Wenn dich einer fragt, wie soll ich glauben? Tu es. Ehre deine Eltern. Gib Gott, was ihm gebührt. Halte eine Zeit, in der du für ihn da bist. Heilige den Feiertag. Fällt uns bestimmt noch mehr ein. Alles ganz praktisch. Das und noch ein paar mehr Dinge sind der Glaube. Und sie gehören nicht nur dazu, ganz präzise, das ist Glaube. Was geschieht denn mit uns, wenn wir so tun und handeln, den Nächsten lieben, die Eltern ehren und all das andere? Nun, dann wird unser Leben bestimmt nicht leichter und automatisch glücklicher sein. Das glaube ich nicht. Aber all diese Taten des Glaubens bleiben nicht ohne Wirkung und Folge. Nicht nur, dass mein Nächster sich höchstwahrscheinlich darüber freut oder sich auch wundert, wenn ich ihm mit Liebe entgegne, wo er wahrscheinlich nur Bosheit erwartet hätte. Nicht nur, dass Eltern, auch die ganz Alten, ich rede jetzt nicht von der Kindererziehung kleiner Kinder, dass Eltern stolz und froh sind, wenn Kinder ihnen respektvoll begegnen. Auch ich selbst bleibe nicht derselbe, wenn ich Jesu Rede höre und auch danach tue. Was für uns persönlich folgt, wenn wir die Taten des Glaubens vollbringen, ist, also ich erlebe es immer wieder, zunächst mal, Mirjam hat es in der Gemeindebriefandacht auch sehr schön geschrieben, doch zunächst mal Freude. Wie oft sind wir aber falsch gepolt in unserem Denken? Ach, der ist gut, der nicht glaubt. Der kann doch machen, was er will. Was für ein Quatsch. Der arme Kerl, der weiß gar nicht, was ihm entgeht. Lest mal Mirjams Andacht. Super. Das bestätigt dich und mich in unserem Glauben. Du weißt dabei sicherer als alles, das ist richtig so, das soll so sein. Das hat Verheißung, was ich da tue, nicht nur mit meinen Lippen bekenne. Du spürst, dass dein Weg zu einem erfüllten, menschlichen Leben führt. Du hast das gewisse Gefühl, hinter deinem Tun steht ein höherer Wille, um es mit Jesu Gleichnis zu sagen. Du weißt, dass dein Haus auf festem Grund steht, dass das die Basis ist für dein Leben, auf dem du auch Stürme und Anfechtungen und Probleme aushalten kannst. Soweit zu den positiven Aussagen. Ich denke aber auch, dass andere stimmt. Wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Ich meine, das stimmt auch in der Weise, dass auch einer, der eben keine Glaubenstaten vorzuweisen hat, wohl empfinden kann, dass er auf dem Holzweg ist. Ob er das zugibt oder verdrängt, das ist eine andere Frage. Sein Handeln entspricht nämlich nicht dieser Weisung Jesu, zusammengefasst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Beispiel, mit seiner Verachtung den Eltern gegenüber oder mit seiner Unwahrhaftigkeit, mit seiner Lüge, schiebt er ja nicht nur den Willen Gottes beiseite. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich bei ihm dann innere Freude einstellen kann. Allenfalls ein kurzer Augenblick hämischer Genugtuung. Das mag sein, aber das trägt doch nicht. Das baut auch keine Beziehungen auf. Und solche Menschen werden auch nicht in ihrem Tun bestätigt. Keine sichere Empfindung, du bist auf dem richtigen Weg. Vielmehr spürst du deutlich, ob du das wahrhaben willst oder nicht. Dein Haus steht auf Sand. Irgendwann wird es einstürzen und der Fall wird wahrscheinlich groß sein. Du verspielst Vertrauen, selbst wenn du dich im Recht zu sehen meinst. Und wenn du Vertrauen verspielst, dann zerstörst du Beziehung. Und irgendwann bist du allein. So ist der Glaube. Und nicht nur auch, sondern zuallererst. Wir sind zuerst, ja, das sage ich als Protestant, zu Taten aufgerufen. Dann erst zu geistigen Glaubensakten. Warum? Denn wir sind gefragt, ob wir an einen Gott im Himmel glauben, aber doch erst dann, wenn unser Leben dem entspricht. Was nützt das denn dir und einem anderen Menschen, wenn das wie in einem Regal deines Lebens versteckt ist, du das irgendwann mal unterschrieben hast, dass Gott dir den Glauben geschenkt hat und dass du auf Jesus gehört hast, wenn du selbst und deine Umwelt es nicht merken kann? Das ist nicht bloß ein zeitliches Hintereinander. Das hat, wie ich finde, ursächlich eine ganz bewusste Reihenfolge. Wenn ich erfahren habe, wie viel Freude und Bestätigung darin liegen, auf die Stimme Jesu zu hören, dann kann ich auch an einen Gott glauben. Aber damit habe ich mir den Glauben immer noch nicht verdient. Das ist der Punkt. Dann, wenn ich dieses Nacheinander erlebt habe, dass Gott mich liebt, Und alles, was ich dann tue, eine Antwort dieser Liebe Gottes ist, die andere Menschen beglückt, dann merke ich, das kann ich nicht wie eine Buchhalterin in einem Konto festhalten. Das hat jedenfalls nicht viel Sinn. Denn dann müsste ich ja auch anfangen, immer auch noch aufzuschreiben, wo mir das nicht gelingt. Ach, wenn so ein Konto immer in roten Zahlen ist, ist nicht schön. Gott macht, dass dein Konto schwarze Zahlen hat. Unverdient. Aber nicht als Glaube der Theorie, sondern sichtbar als Glaube der Tat. Wenn ich erfahren habe noch einmal, wie viel Freude und Bestätigung darin liegen, auf die Stimme Jesu zu hören, dann kann ich auch an Gott glauben. Nein, noch deutlicher, dann kann ich nicht mehr abstreiten, jetzt möchte ich logisch bleiben, dass es einen Vater im Himmel geben muss. Noch einmal mit dem Gleichnis Jesu gesprochen, wenn ich erfahren habe, wie gut und sicher mein Haus auf dem Felsen steht, dann weiß ich auch, wer dieser Fels ist. Mein Gott und Vater im Himmel. So folgt der Glaube des Denkens dem Glauben der Tat. So rum und nicht andersrum. Und so ging das Gespräch neulich in Limburg auch aus. Nein, wir können keinem vorwerfen, wenn ihn Gott nicht mit dem Glauben des Verstands beschenkt. Aber wir können jedem Menschen, ich überziehe jetzt, gefragt und ungefragt, die Auskunft geben, was Jesus Christus von dir und ihm möchte. Tu wohl denen, die dich hassen, ehre deine Eltern und so weiter und so fort. Tu das, dann wirst du es erleben. Dann wirst du es sehen. Denn warum sollte Gott einem Menschen, der sich um seinen Willen bemüht, dann nicht auch den Herzensglauben schenken? Schenken. Ich denke, wir dürfen die Menschen, die uns sagen, ich kann nicht glauben, sehr verständnisvoll anhören, aber ganz konkret auf Jesus Christus hinweisen. Ganz konkret. Der sagt uns, wie Leben funktioniert. Und wann und ob und wie der dann irgendwann zu dem Bekenntnis kommt, ups, ich glaube ja wie ein Christ. Ganz andere Fragestellung. Und ganz nebenbei, dabei wird sich übrigens auch herausstellen, wer seinen angeblichen Unglauben eigentlich nur als Alibi benutzt, nur um keinen Finger für Gott und seine Mitmenschen rühren zu müssen. Ganz nebenbei. Und selbst denen, die über diese Dinge nicht sprechen, aber ganz und gar für ihren eigenen Bauch leben, können wir einmal von den Taten des Glaubens sprechen. Besser noch, nicht sprechen. Wir sollten sie ihnen vorleben. Und auch das ist keine Leistung, denn dann scheitern wir wieder. Auch das ist wieder Geschenk. Vom Glauben in unserem Herzen nur zu reden, kann alleine niemand. Jesus spricht, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, einer klugen Frau, der sein Haus auf den Fels baut. Also ich möchte kein Haus aus Pappe ohne feste Bodenplatte haben.